Es ist der Wald wie eine Kirche, drum geh mit Andacht du hinein. Dort singen Vöglein fromme Lieder, mit deinem Gott bist du allein. Dort findest du Dome, weite Hallen, doch auch Kapellen groß und klein. Drin laden moosbedeckte Bänke zu stiller Andacht freundlich ein. Dort schau dich um, ringsum im Kreise, wo stolz die Waldesriesen stehen. Du wirst die Allmacht deines Gottes an jedem Baum und Strauche sehen. Du wirst verstehen, der Bäume lispeln, der Vöglein stimmen ringsumher. Es liegt im Wald ein tiefer Zauber, der stärkt das Herz, wenn es dir schwer. Drum, wenn ein Leid du willst vergessen, ja selbst verstehen eine Gnad, geh nur hinein in Waldesmitten, du findest stets den rechten Pfad. Es stehen die Tore allzeit offen zu diesem Dom im luftgen Hain. Kannst weinen, beten dort und hoffen und auch vergessen. Tritt nur ein. Dieses Gedicht, was überschrieben ist mit Die Kirche der Natur, zu Münster, der im ausgehenden 18. Jahrhundert, Beginn 19. Jahrhundert gelebt hat. Und ich finde, er beschreibt etwas, was ganz viele Menschen ganz ähnlich empfinden. Man muss nicht unbedingt in eine Kirche gehen, um zu beten. Und man muss auch nicht unbedingt in eine Kirche gehen, um Gott zu begegnen. Der sogenannte Naturtyp, laut Gary Thomas, der ursprünglich das Buch geschrieben hat über diese verschiedenen Wege, Gott zu lieben, der begegnet Gott vor allen Dingen in der Natur, nicht nur im Wald, sondern auch anderswo unter freiem Himmel und fühlt sich dort Gott besonders nah. Sobald er aus dem Haus tritt, atmet seine Seele auf und er fängt an, Gott zu loben und zu preisen für die Luft, die er atmet, für die Vögel, die zwitschern, für die Blumen, die blühen, für die Tiere, die ihm hier und da begegnen. Und alles scheint ihm entgegenzurufen. Gott ist groß und sein Lob füllt die Erde und den Himmel. Alle Welt erhebt den Namen unseres Herrn. Genau, ihr habt schon mitgesungen. Und ich denke, wir kennen ganz viele solcher Loblieder. Wir haben ja gerade auch einige gesungen. Alle Welt erhebt den Namen unseres Herrn. Tja, das wäre schön. Das wäre schön, wenn es wirklich alle Welt wäre, die in der Natur Gott entdeckt. Und in der Bibel wird uns tatsächlich auch so eine Verheißung gemacht. Im Buch des Propheten Habakuk, Kapitel 2, steht: Denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ich liebe diese Prophezeiung, dieses Versprechen, weil ich mir das selber wünsche. Wie Wasser das Meer bedeckt, das ist fast ein bisschen paradox, weil das Meer ja aus Wasser besteht. Das heißt, da gibt es keinen Fleck, der nicht von Wasser bedeckt ist. Und genauso wird es eines Tages mit der Erkenntnis der Ehre des Herrn sein, dass die ganze Welt davon erfüllt ist. Ich warte auf diesen Tag und ich freue mich darauf. Und so wie Jesus Christus, an den wir glauben und dem wir nachfolgen, das vollkommene Spiegelbild und Ebenbild Gottes ist und wir in Jesus Gott und sein Wesen erkennen können, so ist es auch die Natur. Die von Gott geschaffene Schöpfung, auch sie ist ein Spiegelbild unseres himmlischen Schöpfers. Und während Jesus nur zeitweise hier auf der Erde gelebt hat, und die Menschen davon abhängig sind, dass andere ihnen von Jesus erzählen oder dass ihnen Bibeln gebracht werden, dass sie über Jesus lesen können, ist die Natur eine immer dagewesene und überall auf der Welt gleichlautende Predigt und Einladung: Glaube an den Schöpfer all dessen, was existiert, und bete ihn allein an. Und diese Predigt, die die Natur uns hält, die hören und sehen, genießen und nutzen alle Menschen ohne Ausnahme. Wirklich ohne Ausnahme. Bewusst oder unbewusst. Niemand kann am Ende seines Lebens sagen, diese Predigt habe ich nicht gehört. Während es Menschen gibt, die sagen könnten, ich habe nie von Jesus gehört. Und manchmal fragen wir uns ja auch, was ist mit den Menschen, die Jesus nicht kennenlernen konnten in ihrem Leben? Sie haben vielleicht nicht Jesus kennenlernen können, aber die Natur hat zu ihnen gepredigt. Niemand kann vor dem Richterstuhl Gottes sagen, von deiner Schöpfung habe ich nichts gewusst. Und ich finde, diese Wahrheit wird besonders gut in Römer 1 deutlich. Und deshalb habe ich das auch als Predigttext für heute ausgesucht, die Verse 18 bis 25. Da schwingt zwar auch sehr viel Schweres mit, weil uns das natürlich auch in die Verantwortung ruft. Und trotzdem denke ich, dass dieser Text ganz gut heute passt. Ich habe die Übersetzung Hoffnung für alle ausgewählt. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Und jetzt kommt's, dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich selbst für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Die Schöpfung, die Natur, zu der übrigens auch jeder einzelne Mensch hier gehört. Ich habe mich wirklich intensiv beschäftigt mit diesem Thema in Vorbereitung der Predigt und ich muss ehrlich sagen, ich hätte sehr, sehr viele Blätter schreiben können. Es ist einfach ein endloses Thema. Ich glaube, wir könnten ein ganzes Jahr nur über dieses Thema predigen und das ist nicht gelogen. Deshalb können auch die Beispiele, die ich heute bringe, nur Ausschnitte sein, kleine Beispiele einer großen Vielfalt. Und ich habe überlegt, ja, wir sitzen in Häusern und denken, die Natur ist draußen. Aber so ist es ja gar nicht, denn woraus ist diese Kirche gebaut? Aus Steinen und die Steine finden wir in der Natur. Gehört ihr zur Schöpfung, jeder einzelne von euch? Natürlich, auch ihr seid Geschöpfe Gottes. Ihr seid Natur. Die Luft, die wir hier drin atmen, ist keine andere Luft als die draußen. Das Holz an der Decke kommt von Bäumen. Also auch hier drinnen ist Natur sichtbar. Die Schöpfung, die Natur, zu der eben auch jeder Mensch dazugehört, ist der offensichtlichste Grund für die Existenz Gottes. Und ich denke, uns allen geht's ganz ähnlich. Wenn wir einen schönen Sonnenauf- oder Untergang sehen, sind wir voller Staunen und Begeisterung. Und der Silas hat's auch so schön vorhin rübergebracht, fand ich. Wir freuen uns, wenn wir mal ein Eichhörnchen sehen oder einen Hasen in freier Natur. Ich bin letztens einem Igel begegnet vor mir auf dem Fußweg. Oder wenn wir einen großen Greifvogel am Himmel sehen, was eben nicht so häufig ist. Wir staunen alle über die Blütenpracht eines jeden Sommers, über die faszinierenden Fakten und Ordnungen, über die Kräfte und Zusammenhänge in der Natur. Und selbst die Bibel, und das ist auch kein Wunder, ist voll mit Bildern aus der Natur und mit Erlebnissen von Menschen mit Gott durch die Natur. Angefangen beim Schöpfungsbericht, über den Auszug aus Ägypten, denkt an die 10 Plagen, denkt an die Wanderung durch die Wüste, die Versorgung der Israeliten durch Tiere, durch den Tau, durch das Manna, den Einzug ins verheißene Land, die vielen Gleichnisse der Propheten, die sie aus der Natur nehmen, um etwas über Gott deutlich zu machen. Auch die vielen Bilder der Psalmbeter aus der Natur, als auch das Beschreiben von Liebe und Leidenschaft zwischen Mann und Frau im Buch des Hohenlieds der Liebe, als auch die Gleichnisse von Jesus, die er aus der Natur verwendet, um Gottes Wesen deutlicher zu machen, bis hin zu den mächtigen Naturschauspielen, die uns im Buch der Offenbarung beschrieben werden. Wollte man die Bibel um alle Bilder, Beschreibungen, Gleichnisse, Erlebnisse der Menschen mit Gott in der Natur befreien, es bliebe wahrlich nicht viel übrig. Darum kann ich persönlich nicht glauben, dass der Naturtyp nur ein paar Menschen betreffen soll. Der Naturtyp, das müssen wir alle sein. Vielleicht die Allergiker, die suchen manchmal einen Raum zu bestimmten Zeiten, wo sie die Natur nicht so mögen. Da habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber ich denke, dass selbst diese Menschen, die hin und wieder auch unter Natur leiden, trotzdem Gottes Größe in der Natur erkennen können. Und da komme ich auch schon zu den drei Punkten, die ich herausgesucht habe, was wir über Gott in der Natur lernen können und was uns dann letztendlich auch in diese Liebe zu Gott hin, in die Anbetung Gottes hineinführt. Erstens, wir können Gottes Größe und Macht in der Natur entdecken. Niemand von uns kann es machen, dass ein Baum wächst. Wir können ein Bäumchen pflanzen, wir können es begießen, wir können es düngen, wir können es zurückschneiden, aber dass es letzten Endes wächst, dass es Blüten treibt und dass aus den Blüten Früchte werden, das können wir nicht machen. So schreibt es auch Paulus im ersten Korintherbrief, so ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und das spüren wir, wenn wir die komplexen Zusammenhänge in der Natur erkennen und wenn wir auch mit den Naturgewalten konfrontiert werden, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche. Denken wir an die Vulkanausbrüche in Island. Viele Touristen sind extra hingeflogen, um das aus nächster Nähe zu sehen. Wir sind gleichzeitig fasziniert, aber auch erschrocken und ängstlich. Genauso bei Erdbeben. Einerseits ist man irgendwie fasziniert, dass auf einmal die Erde bebt und zittert und die Häuser, in denen wir uns oft so sicher fühlen und die fest sind, dass sie dann doch wackeln und vielleicht sogar zusammenbrechen. Oder Wassermassen. Bis zu einem gewissen Grad können wir diese Energie und die Kraft, die im Wasser ist oder auch im Wind oder in der Sonne, für uns nutzen. Und trotzdem gibt es immer auch Dinge, wo wir merken, wir können es nicht bis ins letzte Detail kontrollieren. Dann haben wir den Sonnenbrand oder den Sonnenstich. Oder es gibt ein Hochwasser und Tiere sterben oder Menschen sterben. Und ich glaube, dass das genau das ist, was uns die Natur auch lehren möchte. Ehrfurcht vor Gott. Er hat die letzte Kontrolle. Wir können nicht alles kontrollieren als Menschen. Das Schlimme ist, dass obwohl uns die Naturgewalten das immer wieder vor Augen führen, dass es Kräfte gibt, die wir nicht kontrollieren können, glaubt der Mensch trotzdem, dass er alles kann, dass er keine Grenzen braucht. Und das ist Dummheit, das ist Torheit, das ist Hochmut. Ich glaube, dass die Natur uns über die Größe und Macht Gottes lehren will, dass wir demütig werden, dass wir ehrfürchtig werden, dass wir Grenzen akzeptieren, Grenzen unserer Kontrolle, Grenzen dessen, wie wir die Natur nutzen, ja, nutzen können. Wir können die Natur nicht endlos ausbeuten. Das hat Konsequenzen und es wird Konsequenzen haben, die wir nicht mehr handeln können, die für uns Menschen unkontrollierbar werden. Die Schöpfung führt uns vor Augen die Größe und die Macht Gottes. Sie zeigt uns, dass der Schöpfer hinter der Schöpfung größer und mächtiger ist als alles, was Menschen jemals leisten können. Wir können nachahmen, wir können imitieren. Ich denke, es gibt ganz viele Dinge in der Forschung, die wir geklaut haben sozusagen oder wo wir von der Natur gelernt haben, wie Prozesse dort funktionieren und wir haben sie übertragen und Dinge erfunden. Das ist total gut, aber es zeigt uns eben auch, dass das nicht aus uns selbst herauskommt. Wir können vielleicht außerhalb eines Körpers eine Eizelle mit einer Samenzelle verbinden, aber wir können keine Eizelle selber herstellen und wir können keine Samenzelle selber herstellen. Wir sind immer abhängig von der Materie, die schon ist, um etwas zu kreieren. Und diese Materie, die ist, die hat Gott geschaffen. Aber wir können nicht nur seine Größe und Macht in der Schöpfung erkennen, die uns dann in die Anbetung führt, sondern auch Gottes Klugheit und Intelligenz. Mein zweiter Punkt. Ich wollte zum ersten Punkt noch einen Vers aus dem Predigttext zitieren, das mache ich jetzt noch. Denn da steht das drin, diese Größe und die Macht Gottes. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Also diese ewige Macht, die spricht Paulus hier an. Zu der göttlichen Majestät komme ich später noch. Aber jetzt zur Klugheit und zur Intelligenz, auch das lesen wir in Römer 1, zum einen in Vers 22 und 25, insofern, dass die Menschen sich selber für klug halten. Da steht in Vers 22, sie hielten sich, also die Menschen hielten sich für besonders klug und waren dabei die größten Narren. Und das können wir immer wieder beobachten. Und Vers 25, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Und das ist Sünde. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Sünde ist das, was unseren Blick von Gott wegwendet, auf uns selbst hin, auf den Menschen hin, auf die Natur hin, auf Magie, Esoterik, was auch immer. Es ist Sünde, wenn sich der Mensch über die Natur erhebt und sie ausbeutet. Und dazu gehört auch die Ausbeutung des Menschen an sich. Dazu gehört auch dein Umgang mit dir selbst und mit anderen Menschen, mit deiner Lebenskraft, mit deinem Körper. Es ist Sünde, wenn der Mensch sich selbst zu Gott macht. Und es wird immer gesagt, Wissenschaft kann man nicht mit dem Glauben verbinden. Das ist auch eine absolute Lüge. Es gibt so viele Wissenschaftler und Forscher, die durch ihre Wissenschaft und Forschung zum Glauben kommen. Und wenn nicht an Gott, so wie ihn die Bibel verkündet oder Jesus Christus verkündet hat, dann doch zumindest an ein intelligentes Schöpferwesen, weil es anders gar nicht sein kann. Ganz ehrlich, wenn wir erforschen, wie die Organe eines Menschen arbeiten, wie für alles, was wir atmen, was wir verdauen, ein Organ zuständig ist und wie diese Organe miteinander, aufeinander abgestimmt sind, da können wir doch nur ins Staunen geraten und in die Begeisterung und in die Anbetung. Ich persönlich finde es immer mega spannend und faszinierend, wie die vier Kräfte des Universums, unserer Atmosphäre zusammenwirken, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert, nämlich die Fliehkraft und die Schwerkraft. Es ist genau, also die Kräfte sind genau so aufeinander abgestimmt, dass wir nicht schweben, aber auch nicht so, dass wir irgendwie ständig an den Boden gezogen werden. Und wir können laufen, das heißt, wir können immer wieder unsere Füße heben und fallen trotz, also wir schweben nicht in die Höhe. Das ist doch unbegreiflich, dass diese zwei Kräfte, Fliehkraft und Schwerkraft, so aufeinander abgestimmt sind, dass das alles so funktioniert. Und dass es dann auch noch Vögel gibt, die fliegen können. Und dass Menschen ausgerechnet haben, wie Flugzeuge fliegen können und wie Schiffe im Meer fahren können. Aber es sind ja nicht nur die zwei Kräfte, die wirken, jeden Tag, auch jetzt, sondern es gibt noch die Rotation, nämlich die Drehung der Erde um sich selbst. Auch das ist nicht zu schnell und nicht zu langsam. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn sich die Erde schneller drehen würde? Oder wenn sie sich langsamer drehen würde, wenn unsere Tage länger wären oder kürzer? Und die Revolution, die gleichzeitig geschieht, nämlich die Drehung der Erde um die Sonne. Das dauert ein ganzes Jahr. Auch das geht nicht zu schnell, nicht zu langsam, so dass uns die Sonne vielleicht verbrennen könnte. Ganz ehrlich, ich komme da wirklich nur ins Staunen und in die Anbetung und das macht mich ehrfürchtig, das macht mich demütig. Und ich denke an Psalm 8, woraus auch der Eingangsspruch stammt, den habe ich für heute ausgesucht, den Vers 10, den du am Anfang vorgelesen hast, Silas. Ich lese mal von Vers 4 an. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne. Allen hast du ihren Platz zugewiesen, auch das allein, dass die Sterne nicht irgendwie hin und her wandern, sondern sie sind an ihrem Platz. Unglaublich. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Und Gott hat dem Menschen sogar eine besondere Ehre zuteil werden lassen. Eine besondere Verantwortung, eine besondere Fähigkeit, Gott in der Natur zu erkennen. Es ist töricht und dumm, wenn wir diese Predigt ignorieren. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Aber es gibt noch was anderes, nicht nur die Größe und die Macht Gottes in der Natur, nicht nur seine Klugheit und Intelligenz, die wir in der Natur ablesen können, sondern zum Schluss natürlich auch seine Schönheit und Herrlichkeit in der Natur, die uns Gott anbeten lässt. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Denn auch das ist unbestreitbar und vielleicht das Offensichtlichste, dass die Natur da, wo sie noch nicht von Menschenhand kaputt gemacht wurde, durch Monokulturen oder durch Ausbeutung der Bodenschätze, dass sie dort so wunderschön ist, egal ob es eben der Sonnenauf- oder Untergang ist oder die vielen leuchtenden Farben vom Frühling bis zum Herbst, das Wachsen der Früchte aus einer kleinen Blüte heraus, die erst unscheinbar scheint und dann wird doch eine große Frucht daraus. Die Vielfalt der Tiere und das jeweilige Angepasstsein an die Lebensumwelt. All diese Farbvielfalt, Formenvielfalt, Artenvielfalt, Lebensvielfalt, all das ist nur ein geringer Abdruck der wahren Vielfalt, Schönheit und Herrlichkeit Gottes. Wenn das Wort Herrlichkeit irgendwo Sinn macht und uns begreifbar macht, wie Gott ist, dann doch in der Natur. Und das steht eben auch in dieser, oder steckt in diesem Ausdruck göttliche Majestät drin, in Vers 20 vom Römerbrief Kapitel 1. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht, seine Größe und seine göttliche Majestät, seine Herrlichkeit, seine Schönheit sehen und erfahren können. Und in Vers 23 steht dann leider, dass der Mensch das gar nicht erkennt, statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie das, was er geschaffen hat. Götzenstatuen aus totem Holz, aus Stein, von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Nicht die Energie von Steinen sollen wir anbeten, sondern den Schöpfer aller Steine, Felsen und Gebirge. Nicht irgendein Heilwasser, und sei es aus dem Jordan, sollen wir anbeten, sondern den Schöpfer von Quellen, Flüssen und Meeren. Nicht das Abbild eines Vogels oder eines Bären oder eines Löwen, mit dem wir uns vielleicht identifizieren wollen, dessen Kraft und Stärke oder ja, Freiheit wir vielleicht haben wollen, sondern den Schöpfer aller Tiere und Lebewesen sollen wir anbeten. Du bist kein Bär und du bist kein Löwe. Du bist kein Lamm, du bist keine Maus, das können wir höchstens als Kosenamen verwenden. Du bist ein Spiegelbild Gottes. Und auch du spiegelst ein Stückwerk, ein Bruchteil dieser Größe wieder, dieser Macht. Der Mensch hat Macht und Größe. Auch du spiegelst ein Stück, ein Bruchteil dieser Klugheit und Intelligenz wieder. Und auch du spiegelst ein Stück, ein Bruchteil dieser Herrlichkeit und Schönheit wieder. Ist dir das bewusst? Bei all dem, was wir in der Natur über Gott selbst erfahren können, ist es kein Wunder, dass Menschen in die Natur gehen und dass Menschen, die Gott kennen und lieben, in der Natur zum Lobpreis und zur Anbetung herausgefordert, ja, ich möchte fast sagen, provoziert werden. Ein Gotteskind kann gar nicht anders, als Gott in der Natur zu loben und zu preisen und anzubeten. Eben weil in der Natur Gottes Größe und Macht, seine Klugheit und Intelligenz und seine Schönheit und Herrlichkeit wiedergespiegelt wird. Und wenn wir das jetzt noch auf den vollkommenen Menschen, Jesus Christus, beziehen, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch war, dann finden wir all diese Wesensmerkmale auch in Jesus Christus. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da haben wir die Größe und die Macht von Jesus. In der Bibel steht, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus ist die ultimative Intelligenz und Klugheit, weil er Gott erkannt hat, wie Gott wirklich ist und weil er Gott gleich war in seinem Wesen. Und im Johannesprolog, erstes Kapitel vom Johannesevangelium steht, wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus war schön in dieser Einheit mit Gott, hat er Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt als die eines eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also wen die Natur nicht dazu führt, Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten und zu verehren, wen das nicht dazu führt, Gott zu danken für alles, was Gott uns in der Natur auch an Versorgung und Erholung und Lehre bietet, der hat Gott noch nicht in seiner Fülle erkannt. Du willst Gott kennenlernen, du sehnst dich danach, dass Gott zu dir spricht, dass du ihn spüren darfst, dass du ihm begegnen darfst. Ich sage dir, geh in die Natur, hör gut hin, schau gut hin und er wird zu dir sprechen. Ich möchte zum Schluss noch ein Lied zitieren von Philipp Spitta aus dem Jahr 1827. Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud. Oh, was hat für Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut. Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur. Ist nur eine schön begabte, schön beschenkte, wunderreiche Kreatur. Freuet euch an Mond und Sonne und den Sternen allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten über unserem Erdental. Und doch sind sie nur Geschöpfe von des höchsten Gottes Hand, hingesät auf seines Thrones weites glänzendes Gewand. Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solcher Schein, oh, was muss an seinem Herzen nur für Glanz und Wonne sein. Amen. Und der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.